Archäologisches Material ist nicht stumm, es spricht seine eigene Sprache.
Hallo und herzlich willkommen zu Artefakte erzählen, unserem Archäologie-Podcast. Ich bin die Susanne, ich bin die Archäologin.
Ich bin die Natascha und ich nicht, aber ich stelle dir Fragen zur Archäologie.
Gott sei Dank.
So, wer würde dich sonst befragen, so genau?
Meine Studenten manchmal.
Achso, okay. Ja, gut. Ja. Übernehme ich es dabei in den Ferien.
Bitte, gut. Mach das.
Gut. Und zwar, wir haben ein Feedback von Folge 4. Das war die vorletzte Folge. Letzte Folge haben wir mit dem Herrn Manfred Lehner gequatscht. Ja. Und die Folge davor war das mit dem Teller, mit dem Silberteller. Mhm. Und die Sandra hat uns netterweise ein Feedback gegeben. Sie hat gemeint, das war ganz toll und interessant. Und sie hat auch noch gefragt, die Frage geht an dich natürlich, welcher Berufsgruppe das zugeschrieben wird. Wer hat das hergestellt?
Ja. Genau. Das ist die Berufsgruppe der Handwerker der Silberschmiede. Die heißen auf Lateinisch Argentarius oder Argentarii, also gleich wie die Bankiers. Und um sie von den Bankiers zu unterscheiden, nennt man sie Faber Argentarius, das heißt Handwerker für Silber. Die sind in römischer Zeit sehr stark spezialisiert gewesen, die römischen Schmiede. Das heißt, es gibt im Zeitalter der ersten großen Massenproduktion, es gibt Leute, die einfach nur zum Beispiel Silbergefäße gegossen haben oder nur welche, die sich auf Relief machen spezialisiert haben. Da gibt es alles die römischen Bezeichnungen. Zum Beispiel der Crustarius ist jemand, der sich auf Reliefs spezialisiert gehabt hat. Mhm. Es gibt Werkstätten, jede Menge in Italien, zum Beispiel in Rom sehr viele, in Mittelitalien, in Süditalien, auch in Pompeji, aber auch in den Provinzen immer wieder. Und diejenigen, die das hergestellt haben, waren in den meisten Fällen freigelassene Sklaven oder Sklaven selbst. Mhm. Und es gibt die Variante, dass sie eben als Schmiede direkt an einem Herrscherhaus beschäftigt gewesen sind. Zum Beispiel in der hellenistischen Zeit weiß man, dass sie an den großen hellenistischen Königshöfen Arbeit gefunden haben. Oder es gibt auch die Variante, dass sie als freie, unter Anführungszeichen, Handwerker und Händler tätig gewesen sind. Und dann gibt es auch noch bei einigen reicheren, die konnten sich leisten, selbst einen Silberschmied anzustellen. Alles und klar. Der hat dann für sie selbst einfach nur produziert. Mhm. Die zweite Frage von der Sandra war ja, wie lange hat man gebraucht, um so etwas herzustellen? Und da muss ich leider sagen, das kann ich nicht beantworten, weil man hat bisher noch nicht so wirklich die ideale Kombination gefunden gehabt, nämlich dass ein Archäologe hergegangen ist und sich mit einem Schmied, jetzt in Versilber oder sonstigen Kunstschmied, zusammengetan hat und dass die mal versucht haben, herauszufinden in Experimentalarchäologie, wie lange das wirklich dauern würde mit den damaligen Werkzeugen und den damaligen Hilfsmitteln.
Methoden. Es wäre interessant, mal zu wissen.
Falls
jemand einen Kunstschmied am besten kennt, meldet sich bei uns. Wir könnten das mal probieren.
Wäre auf alle Fälle ein interessantes Experiment. Ja.
Auf jeden Fall. Cool, danke Sandra dafür. Ein Kommentar noch zu Folge 5. War echt spannend, fand ich. Auch mal cool, einen Gast zu haben. Also danke. Manfred nochmal für die Folge. Hat uns Spaß gemacht, oder? Wir entschuldigen uns nur ganz kurz. Also bitte anhören, alle, Folge 5 auf Spotify und etc. Wir entschuldigen uns für die Tonqualität ein bisschen. Wir haben Corona-bedingt Abstand halten müssen, deshalb ist er ein bisschen leiser und wir ein bisschen lauter, aber man hört es eigentlich gut. Und heute unterhalten wir uns anschließend an die Folge vom letzten Mal über Kult. Speziell über Kulte und den Mithras-Kult. Mhm. Und dazu meine erste Frage schon einmal, was ist denn ein Kult?
Das Wort Kult ist schon beim römischen Politiker und Schriftsteller Cicero überliefert. Der nennt das Ganze Cultus Deorum, das ist die Verehrung der Götter. Und es ist im Prinzip die Gesamtheit der rituellen Tradition im Kontext der religiösen Praxis. Sehr schön umschwurbelt ausgedrückt. Ja. Im Zentrum eines Kultes steht immer in der griechisch-hellenistisch-römischen Zeit ein blutiges Tieropfer. Das Ganze ist verbunden mit verschiedenen Gebeten und oder auch verschiedenen Trankopfern. Man kann aber auch die einzelnen Teile extra machen. Also man muss nicht immer beim Tieropfergebet dazu haben oder so. Man kann Gebete auch so extra sprechen. Gebete allerdings müssen immer laut gesprochen werden. Das ist in...
Gemeinsam, wissen wir nicht.
Es kann gemeinsam sein, es kann eben als Gruppe sein, es kann auch als Individuum sein und es muss nicht immer ein Priester anwesend sein.
Aha,
das ist das Wichtige.
Nur die Gemeinschaft wahrscheinlich.
Nur die Gemeinschaft, ja. Mhm. Woher wissen wir über antike Kulte? Es gibt einerseits textliche Überlieferungen und es gibt natürlich auch archäologische Sachen.
Ja.
Bei den textlichen Überlieferungen gibt es zum Beispiel sowas wie bei Homer, was Homer in der Ilias und in der Odyssee schreibt, zum Beispiel wie Odysseus in die Unterwelt geht, was er da als Opfer mitbringt. Daraus lesen wir ab, dass zu dieser und jener Zeit für ein Opfer an die unterirdischen Götter ein dunkles Tier, ein schwarzes Tier geopfert werden musste.
Mhm,
es gibt dann auch noch verschiedene Weiheinschriften, es gibt andere Texte, die sich mit Kulten befassen. Es gibt zum Beispiel Sakralgesetze in römischer Zeit, die sehr stark regulierend eingreifen.
Was sind Sakralgesetze in dem Kontext?
Sakralgesetze sind zum Beispiel, wenn festgeschrieben wird, dass ein Kult nur an diesem und jenem Ort stattfinden darf und nur so und so viele Mitglieder haben kann und solche Sachen.
Alles klar, okay.
Es gibt auch archäologische Hinweise auf Kulte und Kulthandlungen.
So wie beim letzten Mal.
So wie beim letzten Mal.
Die Arschgreifen. Genau.
Mhm. Genau. Und da haben wir dann schon das Problem. In den Texten ist meistens das beschrieben, was außergewöhnlich an einem Kult ist. Also etwas, was nicht jeder sofort weiß. Weil das, was normale Kultpraxis ist, wird nicht aufgeschrieben, weil das kennt man ja eh.
Ganz genau, ja. Man muss nicht dazu sagen, dass es zu Ostern Ostereier gibt oder so.
Wäre das Äquivalent, genau.
Ja, ja.
Das heißt, der alltägliche Kult ist eigentlich ausgespart aus dem Ganzen und der alltägliche Kult ist der, der sich allerdings im archäologischen Kontext niederschlägt. Wie zum Beispiel eben vom letzten Mal die Sache mit den geopferten Armreifen oder den Münzen. Wir wissen nicht genau, warum sie das geopfert haben, warum sie diese Armreifen zerbrochen haben.
Ja.
Für sie war es damals klar, für uns ist es heute nicht klar.
Wir können das nur irgendwie ablesen, so wie wieder unser Blick in die Vergangenheit.
Genau, genau. Also sehr stark auf Interpretation aus von heute und auch auf mein Lieblingszitat von der ersten Folge, was man nicht erklären kann, sehe ich mir nicht kultisch.
Genau. Und wie passt der Mithras da jetzt dazu?
Es gibt prinzipiell in der Antike gibt es drei verschiedene Arten von Kulten oder von Religionen. Also es gibt einerseits den Staatskult oder den offiziellen Kult.
Mhm.
Das würde heißen für die römische Zeit der Kaiserkult, für die griechische Zeit der Kult der Stadtstaaten, also Athen, Sparta etc. Dann gibt es philosophische Religionen, wie zum Beispiel den Neoplatonismus. Und dann gibt es Mysterienkulte. Das ist der dritte Kult und ein Mysterienkult wäre zum Beispiel Mithras.
Mhm.
Was interessant ist an den antiken Kulten generell, man kann gleichzeitig in mehreren Kulten Mitglied sein.
Ah ja, so wie eine Royalty Card.
Genau,
man
genau.
Man kann dort und dort und dort einkaufen.
Genau, also es geht überall. Du hast halt nur als Hauptmitgliedschaft praktisch den Staatskult und alles andere ist, wie du möchtest, fakultativ.
War das dann auch jedem Individuum frei überlassen, wo man dabei ist? Oder ist das je nachdem, wo man wohnt, welcher Kultur man ist?
Es kommt ganz darauf an, wo man wohnt, kann ausschlaggebend sein. Es kann aber auch ausschlaggebend sein, ob du ein Mann oder eine Frau bist.
Okay.
Es gibt Kulte, die sind nur für Männer. Zum Beispiel der Mithras-Kult ist nur für Männer, der hat keine weiblichen Mitglieder. Oder verschiedene bacchischen Kulte, also dionysischen Kulte, da gibt es die Varianten für Männer und für Frauen.
Ach so.
Weil Orgien, da sollte man das dann nicht so mischen.
Okay.
Und natürlich gibt es auch die Variante, was für einer sozialen Schicht du angehörst, welchen Kult du besuchst. Es gibt zum Beispiel auch für eigene Kulte für Soldaten, eigene Kulte für Händler. Wobei die Mysterienreligionen da immer ein bisschen eigen sind, weil in jedem Kult ist es so, dass die soziale Hierarchie deutlich spürbar ist in der Kultausübung, in den Opferpraktiken und so weiter. Und in einem Mysterienkult wird das aufgehoben. In einem Mysterienkult ist jeder im Prinzip gleichrangig, außer du hast die verschiedenen Weihegrade, aber es kann jeder dort Mitglied werden, wenn du jetzt einmal wie beim Mithras ein Mann bist. Ist es wurscht, ob du Händler bist oder ob du Freigelassener bist oder ob du hochrangiger Offizier bist in der Armee.
Ich verstehe, das ist frei.
Also machen die Mysterienkulte die Livellieren ein bisschen besser.
Okay.
Mysterienkult kommt vom griechischen Mysteria und lateinischen Mysterium, bedeutet so viel wie Geheimnis.
Aber geheim war der Kult nicht, oder wie?
Also wenn du damit meinst, es geheim, dass keiner wusste, dass es den Kult gibt, das stimmt nicht. Aber er war...
Na, weil es gibt Mitglieder, die wissen, dass es ihn gibt.
Genau, es gibt Mitglieder und es gibt auch die anderen Leute, die wissen, dass es den Kult gibt.
Ja.
Was geheim ist, ist das, was im Kult selbst abgelaufen ist. Wie die eigentliche Kultverehrung, wie die Verehrung des Gottes ausgesehen hat. Was genau beim Gottesdienst passiert ist, das ist geheim.
Alles klar, okay. Ja gut, um daran anzuschließen, wer war denn der Mithras? Wie kann man sich den vorstellen? Wie kann man sich den Mithras-Kult vorstellen?
Mithras selbst ist in römischer Zeit ab dem späten 1. Jahrhundert eine Gottheit, die vor allem im Westen des römischen Imperiums verehrt wird, also im lateinischsprachigen Westen, nennen wir es einmal so.
Okay.
Das Lustige ist nur, wo kommt der Mithras-Kult her? Da gibt es verschiedene Theorien.
Okay.
Und eine der Theorien von der Herkunft her ist, dass es aus dem indo-iranischen Raum kommt, mhm. also aus dem persischen Raum, weil da gibt es einen Gott, der heißt Mithra, ohne das S. Mhm. Und der taucht auch schon in vedischen Quellen des 14. Jahrhunderts vor Christus auf. Mhm. Da bedeutet sein Name sowas wie Vertrag, Übereinkunft. Also er ist eine Art Bündnisgottheit, der für die Ordnung sorgt. Mhm. Er wird dann später mit der Sonne gleichgesetzt im 5. und 4. Jahrhundert, kommt dann in den Zoroastrismus. Das ist diese persische Religion, die sehr stark auf Dualismus eben ist, also Dunkelheit und Licht. Und er ist der Vertreter des Lichtes.
Licht, Sonne.
Mhm. Das Interessante ist, dass Mithras im römischen Kontext auch mit dem Sonnengott, mit Sol gleichgesetzt wird, und zwar mit der Variante Sol Invictus, des Soldatengottes.
Ja. Mhm.
Aber jetzt haben wir eben diesen persischen, indo-iranischen Mithra und den römischen Mithras.
Mhm.
Jetzt ist die Variante, die ansagen, das ist eine rein persische Gottheit mit persischem Kult, der nach Rom kommt. Ist ein Problem, ist man inzwischen davon abgekommen, weil in der Ikonografie schaut der persische Mithra anders aus als der römische Mithras.
Mhm. Das ist nur der Name, weil bis jetzt, was du mir gesagt hast, haben sie nicht viel gemeinsam.
Nein, es ist die Variante, dann die zweite, dass es schon persischer Ursprung ist, aber dann in Rom überformt wird. Also diese klassische Interpretatio Romana, die wir auch bei anderen Gottheiten haben,
ja.
die es eigentlich sehr wahrscheinlich macht. Und dann gibt es die dritte Variante, die sagen, na, das ist eine rein römische Gottheit und ein rein römischer Kult, der Ende des 1. Jahrhunderts in Rom entsteht.
Ja, okay.
Aber das macht dann Probleme, weil erstens
einmal... Wo kommt es her, die Idee überhaupt?
Wo kommt die Idee her, ja. der Name her? Und es gibt einfach diese, wie soll ich sagen... es müsste, wenn etwas rein römisch ist und so einen durchschlagenden Erfolg hat, dann müsste man... das mit einer historischen Figur oder mit irgendeiner Person verbinden, und das kann man nicht. Das heißt, da ist religionsgeschichtlich auch ein Problem. Also für mich die wahrscheinlichste Variante ist persischer Ursprung, römisch überprägt.
Das kann gut sein, ja.
Wie gesagt, im lateinischen Westen sehr beliebt,
mhm.
ab dem späten 1. Jahrhundert. Zur gleichen Zeit tritt auch das Christentum im lateinischen Westen
mhm.
erstmals auf.
Mhm.
Er hat den Namen Mithras Invictus, also unbesiegter Mithras,
mhm.
oder auch Sol Invictus Mithras, also unbesiegter Sonnengott Mithras.
Alles klar. Also deshalb, man kann sich ihn als Sonnengott vorstellen.
Er ist es, in den meisten Fällen ist er wirklich eine sehr starke Personifikation mit der Sonne.
Mhm.
Das liegt daran, dass sein Kultbild ihn als etwas zeigt, das mit diesem Kampf des Lichtes mit der Dunkelheit zusammenhängt.
Mhm. Wieder dieser Dualismus.
Da schauen wir uns vielleicht gleich das eine Bild an, das wir uns diesmal ausgesucht haben. Es ist eine Marmorstatue, die sich heute im British Museum befindet, die in Rom gefunden worden ist. Wann, weiß man jetzt nicht genau. Also sie taucht erstmals in schriftlichen Quellen im 16. Jahrhundert auf, in der Sammlung des Kardinal Farnese.
Mhm.
Und gelangt dann im frühen 19. Jahrhundert ans British Museum. Die Skulptur ist so 1,12 Meter lang, ungefähr 80 cm hoch und ist von eigentlich relativ gut erhalten. Es ist nur von der Beschreibung her, von der Restaurierung, der Oberteil des Mithras ein bisschen ergänzt. Man sieht den Gott in seiner klassischen, wie er dargestellt wird, und die Szene, die auch dargestellt wird, ist das zentrale Bild des Mithras-Kultes, das auch als Kultbild in seinen Tempeln auftritt. Er ist als Orientale dargestellt. Orientale bedeutet, er hat diese phrygische Mütze auf, das ist diese mit dem Bommel vorn runter. Und er hat eine orientalische Tracht an, das ist eine kurze Tunika mit einem Umhang, und er hat Hosen an. Hosen heißt eigentlich in den meisten Fällen entweder Orientale oder Germane, auf alle Fälle Barbar.
Okay.
Auch wieder ein Hinweis darauf, dass der Kult aus dem persischen Raum kommt, und die Anhänger selbst haben von sich gesagt, hat einen persischen Ursprung, der Kult, und diese Szene, die sich hier abgespielt hat, soll sich in einer Höhle in Persien abgespielt haben.
Alles klar.
Was ist da dargestellt? Mithras kniet mit dem linken Knie auf einem Stier, der so nach vorne zusammengebrochen ist. Er hat ihn mit der linken Hand gepackt und zieht ihm den Kopf nach hinten. Und mit der rechten Hand hat er ein Kurzschwert oder einen langen Dolch, je nachdem, und sticht ihm den Stier in die Seite hinein, um ihn zu töten.
Mhm.
Und aus der Wunde des Stieres quillt Blut heraus. In dem Fall ist es allerdings Getreideähren.
Witzig, ja, das Muster ist...
Eindeutig Getreide, und das Getreide, hat auch eine tiefere Bedeutung für Fruchtbarkeit oder Wiedergeburt.
Mhm.
Ein kleiner Hund, das ist auch das Bild von der Facebook-Seite, springt nach vorn zur Wunde hin und leckt am Blut/Getreide. Darunter, unterhalb des zusammengebrochenen Stieres, sieht man eine Schlange, die sich auch in Richtung des Blutes wendet, auch um das Blut aufzulecken.
Mhm.
Und als drittes Tier gibt es noch bei den Genitalien des Stieres einen Skorpion, der sich in die Hoden hinein verbeißt oder sticht, damit er die anderen Körpersäfte des Stieres aufsaugt.
Alles klar, da gehen wir nicht näher darauf hinein. Nein, wer sind denn
die
zwei Kleinen neben dem Stier? Wieso sind die so klein?
Die zwei Kleinen neben dem Stier sind zwei Fackelträger oder auf Griechisch Dadophoren. Es handelt sich dabei um die Begleiter des Gottes, und sie heißen Kautes und Kautopates. Sie sind deshalb kleiner dargestellt, weil sie eben nicht so großgöttlich sind wie Mithras. Sie sind aber seine ständigen Begleiter. Sie sind auch in dieser orientalischen Tracht dargestellt, auf der Skulptur aus London. Allerdings sind die Köpfe nicht mehr erhalten geblieben und auch nicht ergänzt worden.
Mhm.
Sie haben Fackeln. Einer hält seine Fackel nach unten und der andere hält die Fackel nach oben. Im normalen Kultbild, weil das ist nicht das klassische Kultbild, wie wir es in den Tempeln haben, sondern ein transportables für vielleicht ein Hauskult, sind die beiden immer in Verbindung mit einer Darstellung der Sonne und des Mondes zu sehen.
Mhm.
Und der eine hat die Fackel nach unten, das heißt, das ist die untergehende Sonne, und der andere die Fackel nach oben, also es ist die aufgehende Sonne.
Wieder dieser Dualismus.
Wieder der Dualismus, genau.
Mhm.
Die beiden sind eine sehr starke Allegorie eben auf Tag und Nacht, auf Werden und Vergehen, also Leben und Tod, genauso wie die ganze Darstellung sehr stark auf Wiedergeburt hingeht. Und das ist einer der Hauptpunkte, was man sich jetzt vorstellt, wie das Ganze zu deuten ist. Mithras tötet diesen Stier in einer Höhle. Der Stier ist sozusagen ein Opfer, das auf Wandgemälden ist er meistens als weißer Stier dargestellt. Das heißt, das ist ein besonders reines Opfer.
Ja.
Und aus dem Blut des Stieres kommt eben neues Leben hervor mit den Getreideähren.
Ja, ja.
Die andere Variante ist, dass gesagt wird, also das wäre praktisch Wiedergeburt, die andere Variante ist, dass die Anhänger des Mithras durch dieses Vergießen des Blutes des Stieres gerettet werden.
Mhm.
So ein bisschen wie eine Geschichte im Christentum, dass die Anhänger von Jesus Christus gerettet werden durch seinen Tod am Kreuz.
Alles klar.
So könnte man das auch bei Mithras deuten.
Und wann und wie feiert man dann den Mithras? Gibt es so wie bei uns das Martini-Ganzeln am St. Martinstag oder?
Die genauen Daten, wann Mithras verehrt worden ist, also seine Festtage, sind jetzt nicht bekannt. Was daran liegt, dass er jetzt nicht diese klassischen Tempel gehabt hat, wie Zeus oder Athene, jetzt bin ich wieder bei den griechischen Namen gelandet, also Jupiter und Minerva, sondern er ist in speziellen Heiligtümern verehrt worden, die diesen Höhlencharakter wiedergeben.
Okay.
Diese Höhle, wo diese Tat eben stattgefunden hat. Und diese Höhlen können entweder natürliche Höhlen sein, zum Beispiel Grotten.
Ja.
Oder das können unterirdische Heiligtümer sein in einer Stadt, wo man einen unterirdischen Kultraum gemacht hat. Es gibt zum Beispiel mehrere Mithräen, die aus dem antiken Savaria, also dem heutigen Szombaté in Ungarn bekannt sind, unterirdische Kulträume. Es gibt ein großes Mithräum, so werden diese Heiligtümer genannt. Das ist allerdings ein moderner Begriff. Antike Bezeichnung dafür, weiß man nicht, wird Sanktum irgendwas sein. Aus London, das ist auch London Walbrook, das ist auch als Museum heute groß begehbar. Und es gibt aus Virunum, also aus der Hauptstadt von Noricum, am heutigen Zollfeld, eine große Inschrifttafel mit einem Kultverzeichnis, wo alle Teilnehmer des Kultes zum gewissen Zeitpunkt niedergeschrieben sind, also alle Mitglieder gibt es da.
Cool.
Wann jetzt diese Sachen immer vonstatten gegangen sind, es spielt Licht und Dunkelheit eine wichtige Rolle. Mithras ist das Licht, der Stier ist so der Sieg über die Dunkelheit.
Frühling,
es könnte also Sachen wie Tag- und Nachtgleiche sein natürlich, oder bei Dämmerungen. Mhm. Also man weiß zum Beispiel von verschiedenen Funden aus diesen Mithräen, dass man sehr viele Lampen gefunden hat. Das heißt, man hat sehr stark mit künstlichem Licht auch gearbeitet. Das heißt, Lichtschattenspiele.
Aha, ja.
Außerdem ist das klassische Kultbild ist ein Relief, das man in den Mithräen verwendet hat. Und da kann man natürlich mit Licht in den Durchbrüchen gut arbeiten. Man hat in den Mithräen sehr viele Reste von Gefäßen gefunden, die auf Speisen und auf Getränke hindeuten. Das heißt, es gibt ein Kultmahl, das eine große Rolle im Kult des Mithras spielt. Und da gibt es nämlich die lustige Geschichte, dass diese Reliefs, wo Mithras den Stier tötet, die kann man umdrehen. Und auf der Rückseite ist eine andere Szene dargestellt. Und das ist das Kultmahl zwischen Mithras und Sol, dem Sonnengott. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, die Zeremonie läuft so ab. Man hat die klassische Szenerie, dass zuerst der Opferung des Stieres gedacht wird. Und dann für das Kultmahl dreht man das Ganze um und setzt sich zusammen und isst und trinkt gemeinsam.
Ist das bei Festen nicht immer so? Es gibt immer einen Anlass und dann besauft man sich.
Ganz klar.
Man gibt was zum Essen.
Das macht doch auch einen Kult aus, oder?
Ja, genau.
Und da gibt es dann leider in der katholischen Kirche die abgespeckte Variante mit der Kommunion, die wirklich sehr abgespeckt ist.
Ja, genau. Dass sich das gehalten hat.
Ja, kommt aber eben dieses Kultmahl, kommt eben aus verschiedenen Mysterienreligionen, könnte man sagen. Weil ich den Sol schon erwähnt habe, den Sonnengott.
Ja.
Ich habe, bevor wir die Folge jetzt aufnehmen, mit Katharina geredet. Und die hat gemeint, es wäre nett, wenn wir mal eine Folge über Mithras machen und die Sache mit Weihnachten sollen wir doch bitte ansprechen.
Die Sache mit Weihnachten. Wie hängt der Mithras mit Weihnachten zusammen? Das musst du mir jetzt erzählen.
Also, ich habe ja schon gesagt, dass der Mithras mit dem Sol Invictus gleichgesetzt wird.
Genau.
Sol Invictus ist eine Variante des Sonnengottes in römischer Zeit. Also Sol wird, oder griechisch Helios, wird ab dem 6. Jahrhundert in Rom verehrt. Es ist klar, die Sonne ist eine wichtige Gottheit, die verehrst du bald einmal.
Sonne, Mond ist oft als Darstellung.
Genau, oder Wettergottheiten.
Ja.
Sol Invictus ist, wie der Name schon sagt, eine Soldatengottheit. Das heißt, die wird hauptsächlich von den Soldaten verehrt, weil die natürlich jemanden verehren wollen, der ihnen den Sieg bringt.
Der stark ist, der was Starkes repräsentiert, weil die Sonne recht.
Genau.
Ja, siegreich.
Und im 3. Jahrhundert, zur Zeit der Soldatenkaiser, boomen natürlich diese Soldatengottheiten.
Mhm.
Und am 25. Dezember 274 weiht Kaiser Aurelian in Rom dem Sol Invictus seinen Tempel. Das ist jetzt nicht der erste und einzige Sol-Tempel in Rom, da gibt es zu dem Zeitpunkt mindestens 4, aber das ist jetzt für Sol Invictus der große Tempel. 25. Dezember, da klingelt es schon einmal.
Die Weihnachtsglocken klingeln.
Sol ist jetzt nicht nur beim Aurelian stark verehrt worden, sondern eigentlich für 100 Jahre, so 387 bis 387 lang, immer wieder von römischen Kaisern verehrt worden. Das heißt, sie haben ihn auf den Münzen geprägt. Das heißt, sie haben sich dazu bekannt, dass sie dem Gott, dem Sonnengott, angehören. Einer der Hauptverehrer war auch der gute Konstantin, Konstantin der Große, den wir ja mit dem Christentum auch in Verbindung bringen.
Genau.
Bis ins 5. Jahrhundert wird Sol Invictus verehrt. Zu dieser Zeit ist natürlich auch das Christentum schon etwas erstarkt. Und es gibt im Kalender von 354, das ist ein römischer Festkalender, wo verschiedene Feiertage eingetragen sind, wird der 25. Dezember als Natalis Invicti verzeichnet.
Natalis Invicti.
Also der Geburtstag des Unbesiegten. Ja. Und das ist der Sol Invictus in diesem Zusammenhang. Und es ist gleichzeitig das Fest der Wintersonnenwende.
Genau, ja. Gibt es in verschiedensten Kulturen, kennt man ja.
Genau. Und dann gibt es im späten 4. Jahrhundert den Kirchenvater Augustinus, der in einem Gebet niederschreibt, dass die Geburt von Jesus Christus am Tag der Wintersonnenwende stattgefunden haben muss, weil das ist ja der Tag, der kürzeste Tag, den es überhaupt gibt. Ab diesem Zeitpunkt wird die Sonne immer mehr. Und weil ja Jesus sich diesen Tag als Geburtstag ausgesucht hat, damit das Licht immer mehr wird und den Gläubigen dadurch zur Rettung verhilft, ist das sein Geburtstag.
Er bringt ihnen das Licht.
Er bringt ihnen das Licht. Nur am selben Tag hat schon der andere Lichtgott Geburtstag.
Was für ein Zufall.
Das zusammengeführt.
Ja, ja, ja. Okay.
Also könnte man sagen, dass Weihnachten irgendwie den Namen Mithras um sein Fest gebracht hat.
Nein, die haben sich das abgeschaut und haben ihn einfach... Okay.
Und das ist im Prinzip sehr viel, was im Mithras-Kult, also in Mysterienkulten allgemein, mit dem Christentum, dem frühen Christentum zusammenhängt. Aber ich glaube, das wäre fast eine eigene Folge, wenn wir das machen würden.
Glaube ich auch, ja. Aber spannend eigentlich, wo das herkommt. Mhm. Aber ist eh klar, diese typischen, wie der Manfred letztes Mal schon gemeint hat, seltsames Wetter taucht auf, das muss was, irgendeine höhere Macht sein.
Definitiv, ja.
Die eine Uschi aus dem Dorf hat Zwillinge bekommen und darum reisen jetzt alle hin und versuchen Zwillinge zu bekommen. Also das ist, glaube ich, es hängt viel wahrscheinlich damit zusammen.
Ja, also ich glaube, das war wieder mal eine sehr nette Folge, diesmal ein bisschen kürzer, aber das macht ja nichts.
Ich glaube, viel kürzer wird es nicht sein, aber wir haben, glaube ich, das Wichtigste eingepackt, oder?
Ja. Falls ihr irgendwelche Fragen an uns habt, entweder zu dieser Folge oder zu einer anderen Folge, bitte gerne uns schreiben, entweder über unsere E-Mail-Adresse artefakte_erzählen@ae.gmx.at oder auf unsere Facebook-Seite Artefakte erzählen oder auch direkt auf unserer Blogseite mit Artefakte erzählen im podcaster.de.
Genau. Lauschen könnt ihr uns auf Spotify, Deezer, Google Podcast und podcast.de.
Ja, und wir freuen uns dann, falls ihr uns etwas schreiben möchtet. Ihr könnt auch gerne Kritik hinterlassen. Wir sind euch nicht böse, wenn ihr etwas zu kritisieren habt. Nein, nein.
Nicht fürs Erste, aber dann finden wir euch.
Wir wissen dann, wo ihr wohnt oder so. Und sonst wünschen wir euch noch eine schöne Zeit und wir hören uns dann hoffentlich wieder in 2 Wochen.
Bis dann. Baba.